Wir befinden uns im Abschnitt F, Groß F, Punkt, über geistliche Trägheit und ihre Überwindung, Kapitel 5, Vers 11 bis Kapitel 6, Vers 20. Die Verse 11 bis 14, die zweite Hälfte von Kapitel 5, unter Arabisch 1, befassen sich mit geistlicher Trägheit. Die Verse 1 bis 8 in Kapitel 6 befassen sich mit dem Vorwärtskommen, also Arabisch 2, Punkt, über das Vorwärtskommen. Klein a, Punkt, wir haben zunächst eine Aufforderung. Eine Aufforderung, voranzugehen. Wenn wir nicht vorangehen, dann gleiten wir zurück und das könnte zum Abfall kommen. Um also nicht zurückzugleiten, sollten wir vorwärts kommen. Und darüber spricht der Schreiber jetzt. Zunächst befassen, das ist in den Versen 1 und 2. Was gibt zu dieser Aufforderung Anlass? Wieder haben wir ein Verbindungswort zu dem bisherigen. Darum lasst uns das Anfangswort des Christus lassen und der Reife zuschreiben. Weil sie unmündig sind und weil er noch etwas für sie bereithält. Und wenn wir weiter zurückgehen, weil Christus unser hoher Priester ist und keine Entschuldigung ist, er ist für uns da, darum lasst uns vorangehen. Das war Römisch 1, der Anlass, Doppelpunkt. Römisch 2, Doppelpunkt. Zu welcher Reife soll es denn gehen? Die Ausleger befassen sich mit dieser Frage. Denn es gibt zwei Möglichkeiten. Woran denkt der Verfasser eigentlich bei dieser Aufforderung? Ist es die Reife, zu der die Leser kommen sollen? Oder ist es Reife als Thema, zu dem er nun kommen möchte? Er möchte das besprechen. Welche Reife ist es, ihre oder seine? Ihre geistliche Reife oder sein Thema, das er besprechen möchte. Wenn das Wort Reife hier in Vers 1 an das Reifen in Kapitel 5, Vers 14 erinnern soll, dann dürfte es sich um eine Aufforderung an die Leser handeln, selbst geistlich voranzukommen, das heißt geistlich heranzureifen. Andererseits lassen die Thematik in den Versen 1 und 2 und die Bedingung in Vers 3 Anfang an das Thema Reife denken. Möglich ist, dass er an beides denkt. Das heißt, dass er mittels seines Schreibens über das Thema Reife sie zur geistlichen Reifung führen möchte, ihnen zur geistlichen Reifung voranhelfen will. Und das ist wahrscheinlich der Fall. Also zunächst würde sich Reife auf das Thema befassen, zu dem er kommen möchte. Und er wird das tun, wenn Gott es zulässt, dass er weiter schreiben darf. Und Gott hat es zugelassen, er hat es gestattet, dass er das Thema des Anfangswortes verlassen darf und jetzt weitergeht zu einem anderen Thema. Aber damit möchte er auf die Unreife, von der er eben sprach, abhelfen, damit sie zur geistlichen Reife kommen. Römisch 3, Doppelpunkt. Was ist es, das gelassen werden soll? Verse 1 und 2. Darum lasst uns das Anfangswort des Christus lassen und der Reife zustreben und nicht wieder einen Grund legen mit Sinnesänderung über tote Werke. Also es soll das Thema vom Anfangswort des Christus gelassen werden. Und dieses Thema schließt folgende Unterthemen ein. Sinnesänderung oder Buße über tote Werke, Glauben an Gott, Lehren von Tauchungen, Händeauflegungen oder Händeauflegen, Auferstehung der Toten, ewiges Gericht. Das sind Themen, die für einen Juden, der sich bekehrt zu Jesus Christus, wichtig sind. Das sind Themen, die mit dem Alten Testament auch verbunden sind, in denen er Klarheit bekommen muss, wenn er wachsen will. Das sind aber nicht die einzigen Themen, die wichtig sind. Er möchte noch ein Thema besprechen mit ihnen. Und zwar hat es mit dem hohen Priestertum Jesu zu tun. Und dieses wird er noch ausführlicher besprechen in den Kapiteln 7 bis 10, etwa Vers 18 vielleicht. Aber das sind nicht notwendigerweise Themen, die man mit jedem jungen Christen besprechen müsste. Welche Themen man mit einem jungen Christen bespricht, damit er auf die Beine kommt, das muss jeweils geprüft werden. In unseren Gegenden gehört sicherlich dazu, dass man auf die Wichtigkeit hinweist, Gottes Wort, sich mit Gottes Wort zu befassen, grundsätzlich. Und dann gibt es andere Themen, Heilsgewissheit und Gemeinschaft und so weiter. Das kann verschieden sein, je nachdem ein Bekehrter, ein Jungbekehrter bereits Information hatte, wie viel Evangelium, wie viel Gottes Wort er bereits hörte. Wenn jemand in einer Gemeinde groß wird, in den Kreisen der Christen, dann hat er sicherlich schon eine Menge gehört und dann sind es vielleicht noch andere, die wichtig wären. Ein guter Seelsorger, das heißt ein guter Hirte, denn das ist ein Seelsorger, ein Hirte von Seelen wird nun sich fragen wollen, welche Speise braucht dieses neue Kind Gottes? Es muss nach dem Bedürfnis, nach den Bedürfnissen des jungen Christen gefragt werden, genauso wie im Irdischen. Es muss eine Diagnose erstellt werden. Was fehlt hier denn eigentlich? Sind es Vitamine? Ist es Milch? Ist es das? Was braucht das Kind jetzt? Und wenn es weiter wächst, sind die Bedürfnisse wieder anders. Also, man kann wohl diese Liste nicht verallgemeinern und sagen, also dies sind jetzt die Themen, die wir jedes Mal jungen Christen beibringen sollten. Sondern wir haben hier zunächst einmal die biblische Situation der Leser jener Zeit und nicht alle Briefe hatten dieselbe Situation. Sie lauten nicht alle gleich, die Briefe. Jeder Brief ist abgestimmt auf die Bedürfnisse der Leser. Und so sollten auch wir das Wort Gottes weislich teilen, je nach Bedürfnis. Wir kommen zu klein b, Punkt. Klein a war einfach die Aufforderung, voranzugehen. Klein b handelt von den Bedingungen. Welche sind die Bedingungen zum Vorwärtskommen und zum Gelangen zur Reife? Nun, diese befinden sich in den ersten 6 Versen. Wir fangen wieder von Anfang an, denn wir haben in diesen ersten Versen eine Reihe von Themen. Also wenn wir von den Bedingungen sprechen, dann fangen wir an zu lesen, da heißt es, Darum lasst uns das Anfangswort des Christus lassen. Wenn die Leser Fortschritte machen wollen, dann darf man nicht bei einem Thema bleiben. Wenn das besprochen ist, wenn das klar ist, dann muss man weitergehen. Also zunächst einmal muss dieses Thema gelassen werden. Man darf sich nicht immer mit demselben Thema befassen. Es gibt zu viele Christen, die ihre Lieblingsthemen haben. Und dabei bleiben sie stehen. Und da sind ihre Fragen. Und um dieses kreisen sie. Und wenn der nächste Prediger kommt, dann besprechen sie das also mit ihm, ja. Und sie bleiben stecken darin, kommen nicht vom Fleck, kommen nicht vorwärts. Es gilt einmal, diese Dinge zu lassen und sich auch für anderes zu interessieren, damit man wächst im Glauben. Das nächste haben wir auch in Vers 1. Lasst uns lassen und der Reife zustreben. Es gilt, wirklich ernst zu machen und vorwärts zu gehen. Das heißt, man sollte Interesse für Ewigkeitsfragen an den Tag legen. Wir werden nicht immer hier bleiben. Eines Tages sind wir von der Szene weg. Die Ewigkeit ruft. Es gilt voranzugehen, nicht stecken zu bleiben, nicht zurückzugleiten, nicht für das Diesseitige zu leben, sondern voranzustreben und dem zuzustreben, das der Herr für mich hat. Denn er hat einen Reichtum für mich bereit. Und er will, dass ich auf die Beine komme. Und er will mich gebrauchen, um anderen zu helfen. Das heißt ja Reife, nicht wahr? Ich werde fähig, erstens für mich selbst zu sorgen. Ich soll die anderen entlasten, ja? Und einmal einiges von ihrer Arbeit um mich selbst übernehmen. Und zweitens, ich soll so weit kommen, dass ich anderen helfen kann. Streben. Drittens, wenn wir jetzt die Verse 1 und 2 mit Vers 3 vergleichen, dann ergibt sich indirekt eine dritte Bedingung. In Vers 3 lesen wir, und dieses werden wir tun, wenn Gott es nur gestattet. Wenn wir jetzt angenommen hätten, das Wort reif in Vers 1 würde sich unbedingt auf das geistliche Reifen der Leser beziehen, dann kämen wir hier an eine Schwierigkeit. Zuerst ruft er auf, man soll zur Reife gehen, und dann wartet er, ja, vielleicht lässt Gott es gar nicht zu, dann hat es keinen Zweck. Ja. Nicht so, das dürfen wir ihm nicht unterschieben. Nein, in Vers 3 geht es um sein Schreiben. Wenn Gott will, dass wir nicht unmündig bleiben, dann wird er es schon gestatten, dass wir vorankommen. Er wird es nicht nur gestatten, sondern er wird uns ziehen. Er wird uns rufen. Er wird uns behilflich sein in jederlei Hinsicht. Aber er weiß nicht, ob er weiterschreiben darf. Merken wir, wie abhängig er ist vom Herrn? Er schreibt Zeile für Zeile, so wie es der Herr führt. Er ist vom Heiligen Geist geführt und der Herr hat es gestattet. Folglich geht es um das, was er schreibt. Lasst uns dieses Thema der Anfangsworte lassen. Welches Thema? Es ist Gottes Wort. Das sind Gottes Worte Themen, nicht wahr? Und lasst uns hin zur Reife streben. Ja, aber wo ist die Thematik dann dazu? Offenbar dient eine Thematik dazu. Offenbar dient das, was er schreiben soll, dazu, dass sie zur Reife kommen können. Hören wir, was er sagen will? Das, was er bisher gesagt hat. Hört die Stimme Gottes. Hört hin. Vermengt es mit Glauben. Hört auf Gottes Wort. Er hat damals gesprochen und er hat wieder gesprochen in seinem Sohn. Und wollen wir das nicht überhören? Wollen wir nicht gleichgültig sein? Und so weiter und so weiter. Durch das ganze Buch zieht sich diese Mahnung, hören wir auf Gottes Wort und nehmen wir es ernst. Das wäre also eine dritte Bedingung zum Reifen. Warum sind Christen unreif? Ein Grund ist der, dass sie das Wort Gottes vernachlässigen. Das tun sie, indem sie einfach erstens einmal sich nicht damit befassen. Zweitens geschieht es dadurch, dass wenn sie sich damit befassen, sie es nicht in allem Ernst tun. Sie es nicht für das nehmen, das es eigentlich ist, Gottes Ewigkeitswort. Aber wir haben noch eine weitere Bedingung. Und diese ergibt sich aus den Versen 4 bis 8. Lesen wir sie? Oder einen Teil davon? Denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet wurden und so weiter, Vers 6, und die daneben fielen, wieder zur Sinnesänderung zu erneuern oder zur Buße zu erneuern. Dies ist die Fortsetzung von Vers 3. Merken wir den Satzbau. Noch einmal Vers 3. Dieses werden wir tun. Ich werde schreiben. Ihr dürft lesen. Wir werden zusammen voranschreiten in der Thematik Reife. Das werden wir tun, wenn Gott es gestattet. Gott gestattete es, er schrieb ein Komma, nicht einen Punkt. Denn unter welchen Bedingungen werden auch Sie, denn er sagt ja wir, ihr und ich. Ich werde schreiben, ihr werdet das lesen und es gebrauchen zum Hinreifen. Wann? Unter welcher Bedingung? Wenn man Buße tut. Denn, und jetzt spricht er von Buße, plötzlich dieses andere Thema. Offenbar hat Reife mit Buße zu tun. Besonders dann, wenn man Stillstand hat, ja? Wenn man ungehorsam war, wenn man nicht vorwärts kam. Der Schreiber scheint das denen zum Vorwurf, macht es denen zum Vorwurf gleichsam, dass sie nicht vorangekommen sind. Ihr hättet schon längst Lehrer sein sollen. Irgendwo liegt Schuld vor. Und wenn Schuld vorliegt, dann muss Buße getan werden. Aber wie steht es jetzt mit euch? Seid ihr noch fähig, Buße zu tun? Nun, das stellt er eigentlich nicht in Frage. Das sagt er auch hinterher, nicht wahr? Über euch bin ich schon Besseres überzeugt. Aber ich will euch nur warnen, diese Möglichkeit gibt es. Und das wird jetzt unser nächstes kleines Thema sein. Aber ich wollte jetzt nur schon vorweg hinweisen auf die Buße als ein Thema oder als eine Voraussetzung, eine Bedingung besser, für das Heranreifen. Wenn Sie und ich vorwärts kommen wollen im Glaubensleben und nicht träge sein, dann werden wir immer wieder uns vom Heiligen Geist Dinge zeigen lassen wollen, über die wir uns unsere Meinung ändern sollen und Buße tun müssen und das bereuen und bekennen und dann im Glauben die Vergebung annehmen und neue Schritte tun. Das gehört einfach dazu. Denn wir leben auch von der Vergebung. Klein c. Punkt. Der Schreiber spricht nun von ernsten Gefahren. Und auch dieses gehört zum Vorwärtskommen. Er spricht von ernsten Gefahren, die es gilt zu beachten. In den Versen 4 bis 8. In den Versen 4 bis 8. Wir teilen wieder auf mittels römischen Zahlen. Römisch 1, Doppelpunkt. Die erste Gefahr. Die Unmöglichkeit, zur Sinnesänderung zu erneuern. Das ist eine Gefahr, nicht ein Faktum bei diesen Leuten, aber es ist eine Gefahr, die vor der Tür lauert. Denn sie sind träge, sie sind dabei, zurückzugleiten, und diese Gefahr möchte er ihnen zeigen. Pass auf, Warnschild erhoben, ja? Die erste Gefahr, die Unmöglichkeit, zur Sinnesänderung zu erneuern. Diese wird besprochen in den Versen 4 bis 6. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet wurden. Wer ist das? Das sind nicht nur Leute, die das Evangelium gehört haben, sodass sie etwas Licht über das Evangelium bekamen. Das könnte das sein, aber in diesem Fall ist es schon mehr. Er gebraucht diesen Ausdruck Erleuchtung, einige Male in diesem Brief. Das andere, es gibt noch einen Fall wenigstens in Kapitel 10, denke ich, ist es, wo es klar ist, dass er von ihrer Bekehrung spricht, beziehungsweise noch besser von ihrer Erneuerung, von ihrer Wiedergeburt. Denn unsere persönliche Heilswende besteht aus zwei Seiten. Das, was Gott von uns erwartet, ist die Umkehr in Form von Abkehr und Hinkehr, sprich Buße und Glauben. Und dann, sofort darauf, reagiert Gott mit dem Werk des Heils in uns. Und das ist ein großes Werk. Die Liste ist lang. Der Heilstaten Gottes an uns, wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir zu ihm kommen und die Heilswende in uns stattfindet. Und ein Begriff ist Erleuchtung. Unsere Augen werden geöffnet. Wir sehen eine neue Welt. Wir sehen unseren Herrn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit. Uns öffnet eine neue Welt. Das ist Erleuchtung. Natürlich bleiben wir in einem gewissen Sinne gehemmt oder geschwächt durch unser Wesen. Deshalb ist Heiligung oder Wachstum im Heiligen notwendig. Eines Tages werden wir vollkommen und dann sind wir auch vollkommen erleuchtet. Aber schon in der Wiedergeburt geschieht eine gewisse Erleuchtung. Und von dieser dürfte gewiss die Rede sein hier, sintemal er an einer anderen Stelle das ausdrücklich von der Wiedergeburt gebraucht. Und ganz besonders im unmittelbaren Zusammenhang wird das deutlich. Die, die einmal erleuchtet wurden, auch die himmlische Gabe kosteten oder schmeckten. Dieses Wort will manchmal abgeschwächt werden. Und natürlich, so wie es da steht, könnte es auch als Wort, wenn wir nur das Wort vor uns hätten, dann könnte es dies heißen oder das. Wenn aber ein biblisches Wort verschiedene Bedeutungen haben kann, dann müssen wir bereit sein, die Bedeutung anzunehmen, die aus dem Zusammenhang sich ergibt. Nun haben wir ein Beispiel im Hebräerbrief selbst, wie dieses Wort gebraucht wird. Wir hatten das schon und ich denke, ich wies da schon darauf hin. Kapitel 2, Vers 9 ist die Rede davon, dass Jesus den Tod schmeckt. Aber nicht nur in Form von Leiden und dann kommt er wieder zurück. Es gibt ja viele Menschen, die dem Tode so nahe kommen, dass sie ihn wirklich schmecken. Aber dann kommen sie zurück gleichsam vom Tode. Aber als Jesus den Tod schmeckte, dann war das nicht nur ein Kommen an den Rand des Todes und dann wieder zurück, sodass es erstaunlich war, dass er genesen hätte. Nein, so wollen es einige sagen, weshalb er dann als Auferstandener galt. Ja, er war nicht wirklich gestorben, war sehr geschwächt von seiner Kreuzigung, man hat ihn runtergenommen vom Kreuz, ja, aber er kam doch zu Kräften wieder. Nun, das ist dann, ich glaube, das braucht mehr, das zu glauben als dem biblischen Bericht. Die Schrift macht klar, dass wenn Jesus den Tod schmeckt, dass er wirklich gestorben ist. Aber das Wort schmecken wird ganz bewusst hier gebraucht. Denn schmecken heißt, er erlitt den Tod. Er ist nicht einfach so umgekippt und gestorben, ja, sondern sein Tod war ein Leiden. Und Petrus gebraucht Leiden und Sterben auswechselnd, wenn er von Jesus spricht. Er sagt, Jesu Sterben war ein Leiden. Und wenn er von dem Leiden Jesu spricht, dann ist das einschließlich seines Todes. Nehmen wir zum Beispiel, es lohnt sich vielleicht, darauf hinzuweisen, weil es ein wichtiger Text ist, 1. Petrus, Kapitel 4, 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 1. Da also Christus für uns litt oder gelitten hat, zugunsten von uns, und zwar im Fleisch, wappnet auch ihr euren Sinn, euch erwappnet auch ihr euch mit demselben Sinn, weil, eine starke Begründung, weil der, der litt, im Fleisch litt, fertig geworden ist oder zu Ende gekommen ist mit Sünde. Und dieser Vers wird wohl sehr oft so aufgefasst, dass man denkt, ja, wenn man leidet, dann wird man also ernster und dann hört man auf zu sündigen. Nun, das kann bei einigen der Fall sein und ist wohl auch bei einigen der Fall. Aber ich bin einige Mal im Krankenhaus gewesen und dort war das nicht gerade so. Ja. Es gibt viele Menschen, die leiden und bitter werden. Genau wie Wunder keine Bekehrung oder keinen Glauben bewirken können, so vermag auch Leiden nicht von der Sünde loszubringen. Das braucht eine größere Kraft als nur ein ernüchterndes Leiden. Aber was haben wir denn hier zu lesen? Leiden schließt hier Sterben ein. Zum Beispiel Kapitel 3, Vers 18. 3, Vers 18, kurze Verse zuvor. Weil auch Christus einmal für Sünden litt, ein Gerechter zugunsten von Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Zum Tode gebracht worden, aber ist er geworden, im Fleisch, lebendig gemacht jedoch oder aber durch den Geist, also durch den Heiligen Geist. Wir haben hier das Sterben des Christus und seine Auferstehung durch den Heiligen Geist als zwei Ereignisse. Aber das Sterben ist für Petrus identisch mit dem Leiden. Wenn er das Leiden erklärt, dann braucht er das Wort Sterben. Christus hat gelitten für uns, damit er uns zu Gott führte. Was hieß das für ihn zu leiden? Es hieß zu sterben. Und wenn wir diese, seine eigene Erklärung mitnehmen ins nächste Kapitel, dann wird uns deutlich, was er sagt. Wir haben hier echt paulinische Theologie. Echt paulinisch. Es gibt überhaupt starke Überschneidungen zwischen Petrus und Paulus. Die hatten geistige Verwandtschaft. Christus hat gelitten zu unseren Gunsten im Fleisch. Gelitten und gestorben, ergänzen wir. Gelitten und gestorben. Jetzt wappnet euch mit demselben Sinn, weil der, der litt und starb, der ist zu Ende gekommen mit Sünden. Natürlich ist er zu Ende gekommen. Ein Toter sündigt nicht mehr. Ja? Römer 6. Wenn ihr mit Christus gestorben seid, dann hört doch auf mit Sündigen. Dann seid ihr der Sünde gestorben. Ihr seid nicht verpflichtet, jetzt der Sünde zu leben. Ja? Also, Christus hat den Tod erlitten und in diesem Sinne geschmeckt. Er hat ihn gekostet, er hat das ganze Leiden gekostet und ist gestorben. Eine weitere Stelle wäre Matthäus Kapitel 16, Vers 28. Ich denke, das ist die Stelle, wo es heißt, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis des Menschensohn in seinem Königreich gekommen ist, wenn ich mich nicht irre. Also auch da geht es um ein Sterben, nicht nur um ein Leiden bis an den Rand des Todes. Also wenn die Schrift dieses Wort so gebraucht, dann werden wir wohl bessere Beweise haben müssen, wenn wir eine andere Bedeutung vorziehen wollen. Römisch 2, Doppelpunkt. Die zweite Gefahr. Die erste Gefahr war, wir sind noch nicht fertig mit diesen Versen. Wir waren nur bis zum Wort schmecken gekommen oder kosten. Auch die himmlische Gabe kosteten. Das heißt, das ewige Leben schmeckten oder annahmen. die Gabe Gottes im Heil, die Heilsgabe. Gott hat ihnen das Heil gegeben. Sie wurden Teilhabe an es, an das Heil. Und Mitteilhabe des Heiligen Geistes. Hier haben wir wieder dieses Wort, Mitteilhabe, kommt immer wieder vor im Hebräerbrief. Mitteilhabe der Hoffnung, Mitteilhabe Christi, hier Mitteilhabe des Heiligen Geistes, in demselben Sinne wie vorher. Wirklich Teilhabe, nicht nur irgendwie da so in der Nähe zu sein. Wirklich haben, man hat den Heiligen Geist. Übrigens ist ein Unterschied im Wirken des Heiligen Geistes. Einige etwas ungenügend informierte Menschen, auch Christen, sind sich nicht ganz klar über den sogenannten Besitz des Heiligen Geistes. Sie meinen, wenn der Heilige Geist schon wirken würde an einem Menschen, dann wäre das schon ein Haben des Geistes. Nein, das nicht. Der Heilige Geist wirkt im Leben des Ungläubigen. Er bringt ihm das Wort Gottes und will ihn zu Buße führen und so weiter. Aber dieses Wirken am Ungläubigen ist noch nicht ein Haben des Heiligen Geistes. Er ist ihnen noch seiner nicht teilhaftig. Teilhaftig wird man des Heiligen Geistes, wenn man gläubig wird, wenn man an Jesus Christus glaubt und dann das Heil bekommt. Denn der Heilige Geist bringt mit sich das Heil, das ewige Leben, so lehrt uns die Heilige Schrift. Wir bekommen die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Mit ihm bekommen wir das geistliche Leben, wenn wir Jesus aufnehmen. Also, hier geht es um Menschen, die wirklich den Heiligen Geist bekamen, als sie die Wiedergeburt erlebten. Und Mitteilhabe des Heiligen Geistes wurden und das Wort angenommen als Gottes Wort. So schreibt Paulus an die Thessalonicher. Sie hatten Gottes Wort in ihrer Bekehrung aufgenommen als Gottes Wort. Nicht nur gehört, sondern wirklich im Glauben angenommen. Auch die Kräfte der kommenden Weltzeit, auch die haben sie gekostet bzw. geschmeckt. Kosten ist, glaube ich, ein besseres Wort an dieser Stelle, weil es doch von Essen spricht. Ja. Auch die Kräfte der kommenden Weltzeit. Was heißt das? Nun, Gott, oder vielleicht soll ich weiter ausholen. Ich will eine Skizze malen in der Luft hier. Die bekannte Linie, die Geschichtslinie. In der Bibel beginnt Geschichte irgendwo, zieht sich durch bis zu einem bestimmten Ziel, nicht in Kreisen wie im Heidentum. Also eine bestimmte Linie. Deshalb ziehen wir eine waagerechte Linie, wenn wir Geschichte darstellen wollen auf einem Brett, auf einem schwarzen Brett oder weißen. Also die Geschichtslinie. Wir haben natürlich den Beginn mit einem Schnitt und Ende mit einem Schnitt. Aber wir können noch weiter diese Linie eingrenzen, indem wir einen großen Kreis zeichnen, denn das ist der Raum der Geschichte, nämlich diese Welt als Raum und Materie. Diese Welt ist die Bühne, die Szene der Geschichte in dieser Welt. Auf dieser Linie steht ein Kreuz, gleichsam die Mitte der Gottesgeschichte mit dieser Welt. Nun ist es so, dass diese Welt ein geschlossener Kreis ist, wegen des Sündenfalls. Das heißt, der Sündenfall brachte den Tod in die Welt, die Zäsur, den Riss. Und deshalb hat die Linie, das heißt die Zeit dieser Schöpfung, ein Ende. Gott macht ein Ende mit dieser Schöpfung. Er kündet an, diese Welt wird vergehen oder zergehen. Aber er hat vor, eine neue Welt zu schaffen. Und jetzt ziehen wir einen weiteren Kreis. Wenn diese Welt zergeht oder zu Ende kommt, die Geschichte dieser Welt, dann kommt eine neue Welt. Und wir fangen an, einen neuen Kreis zu ziehen. Nur jene Welt wird vollkommen sein und vollkommen bleiben. Deshalb ist der Kreis offen auf dem anderen Ende. Die Linien, sobald sie den Zenit erreichen, werden in die Länge gezogen. Und wir haben hier nur einen runden Arc. What's an arc, Thomas? Bogen, danke. Einen Bogen und die Linien werden parallel gezogen. Also das ist die ewige Welt. Dort könnten wir die Linie weiterziehen, denn die Zeit dieser Welt ist ewig. Aber das ist die äußere Welt. In einem gewissen Sinne beginnt die neue Welt schon beim Kreuz, beziehungsweise wenn das Heil beginnt, angewendet zu werden, das Jesus zu Wege brachte am Kreuz. Wir können also mit Punkten, weil es sich um eine geistliche Linie, eine geistliche Welt handelt, diesen Bogen der neuen Welt schon hier ansetzen, sodass er durch das Kreuz geht und dann dorthin geht. Die äußerliche Welt beginnt hier. Die innere Welt, die geistliche Welt, die Gott schafft, beginnt mit unserer Wiedergeburt. Am Pfingsttage beginnt diese Welt, sodass sie sich überlappt mit dieser. Wir haben also einen Teil dieser Linie, die durch zwei Welten geht. Und das ist nun das interessante Thema des ersten Petrusbriefs. Er betrachtet unser Leben zwischen zwei Welten. In einem gewissen Sinne sind wir nicht mehr in dieser Welt, weil wir schon der anderen Welt sind. In einem gewissen Sinne sind wir noch nicht in der anderen Welt, weil wir noch nicht hinübergekommen sind, ja? So sind wir gleichsam zwischen zwei Welten. Und wie verhalten wir uns hier? Das ist ein Thema. Also, wir haben eine Überschneidung. Hier haben wir den runden Kreis und die neue Welt hat aber schon begonnen in dieser Welt. Das heißt, die kommende Welt ist schon jetzt da. Epheser 2, Vers 7. Wir sitzen schon jetzt zur Rechten Christi oder zur Rechten des Vaters in Christus im Himmlischen. Wir sind schon jetzt versetzt in himmlische Bereiche. Geistlich ist unser Leben, Kolosser Kapitel 3, die ersten Verse 1 bis 4, geistlich sind wir bereits im Himmel mit Christus. Ja. Die kommende Welt ist schon jetzt da. Wir sind jetzt schon in der kommenden Welt, im Geiste. Mit dem Leibe wird es zukünftig geschehen. Nun sagt der Schreiber hier, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen und wiedergeboren werden, dann werden Kräfte der kommenden Weltzeit wirksam in uns. Die erlebt man. Das heißt nicht, dass man sie immer spüren muss, aber sie verändern unser Leben und es wird sichtbar, übernatürliche Gnade war am Werk, nicht wahr? Man merkt, das Leben wird verändert. Das konnte niemand tun. Er ist vom Alkohol frei geworden oder von einer anderen Bindung. Sein Charakter ist verändert, ja? Das tut die Gnade. Das ist die Kraft der kommenden Welt beziehungsweise der jenseitigen Welt. Das ist ein starker Ausdruck. Die Kräfte der kommenden Weltzeit kostete oder wirklich erlebte. Vers 6. Alle diese Zeichen von neuem Leben sind da. Und wenn diese Leute, diese Menschen, daneben fallen, sie kommen vom Weg ab, sind nicht mehr auf dem Wege, sondern sie kommen irgendwann irgendwo, das ist manchmal schwer festzustellen, aber der Schreiber sagt, es geschieht. Sie kommen vom Wege ab. Oder wir können sagen, sie fallen ab. Ja? Sie steigen ab. Oder mit noch einem anderen Ausdruck aus dem Bild von Jesus. Die Rebe stirbt und wird entfernt vom Weinstock und muss dann ins Feuer geworfen werden. Wenn es solche Leute gibt, wenn es solche Menschen gibt, die diese Zeichen neuen Lebens an sich erlebt hatten und dann irgendwann daneben fallen, was dann? Dann ist es unmöglich, sie zur Sinnesänderung zu erneuern, Das heißt, mit Erfolg sie zur Buße zu bringen, sie, die sich selbst den Sohn Gottes ans Kreuz schlagen und ihn prangern. Wir haben hier eine schwierige Formulierung. Im Grundtext haben wir ein Partizip. Ein Partizip ist im Deutschen sehr oft ein Wort, das mit END endet. Schreibend, laufend, lehrend, hörend, sehend und so weiter. Diese Endwörter, diese END-Wörter. Wir gebrauchen sie ungern im Deutschen. Wenn es sein muss, dann ist es schon am Platz. Es ist gutes Deutsch, ab und zu ein solches Wort zu gebrauchen. Aber wenn es zu oft vorkommt, dann ist es nicht gutes Deutsch. Man kann es vermeiden und man zieht den gewöhnlichen Satzbau vor, einfach Subjekt, Prädikat, Objekt und so weiter. Aber der Grieche gebraucht sehr gern diese Partizipien und auch im Englischen ist es durchaus angebracht, diese Partizipien zu gebrauchen, weshalb es viel einfacher ist, das Griechische ins Englische zu übersetzen als ins Deutsche, ja? Weil dieses Partizip so häufig vorkommt. Ein alter Übersetzer aus der alten Zeit stellt fest, dass es oft möglich ist, direkt dem Griechischen entlang zu übersetzen, ja, ins Englische. Viel einfacher. Ja. Im Deutschen muss man das Verb aussuchen, das kommt zunächst einmal ans Ende. Ja. Und dann, wo sind jetzt die präpositionalen Gefüge? Und die müssen jetzt dem Verbum vorangestellt werden und so weiter und so weiter. Es gibt da Grundsätze für den Satzbau. Und da muss der Satz umgebaut werden. Das ist schwerwiegend. Aber andererseits muss man jetzt auf Betonung achten. Und dann gibt es Ausnahmen. Jetzt muss ich fragen, was ist jetzt die Betonung? Dann muss das präpositionale Gefüge wieder zurückkommen, ja? Und angehängt werden und so weiter und so weiter, ja? Das wussten Sie gar nicht, nicht? Dass so viel Arbeit war. Ja, jetzt haben wir hier so ein Partizip. Und dieses Partizip kann zweideutig sein. Es kann heißen, weil sie ihn kreuzigen, ist es jetzt unmöglich, sie zu Buße zu führen. Das wäre dann der Grund und die Tatsache stünde fest, es ist unmöglich, fertig. Aber es kann auch bedeuten, während sie das tun, würden sie das aufhören? Würden Sie wenigstens einen Anfang des Umdenkens machen, dann könnten Sie mit Erfolg zur echten Buße geführt werden. Dann könnte man etwas anfangen mit den Leuten, ja? Aber wenn sämtliche Türen verschlossen bleiben, dann ist unmöglich. Und mir scheint aus gewissen Gründen, ich kann jetzt das nicht alles erörtern, aber mir scheint aus gewissen Gründen, ist das Zweite hier die bessere Annahme. Ich habe es auf jeden Fall etwas offen gelassen mit meiner Übersetzung, die die meisten von Ihnen jetzt wohl, glaube ich, vor sich haben. Ich habe das so dann, früher hatte ich während geschrieben, aber ich dachte, das wäre vielleicht doch noch klarer, dem Grundtext entsprechender, wenn ich einfach ein Sie einfügte in Form eines kursiv gedruckten Wortes, das aber aufs Ähnliche rauskommt, während Sie das tun. Solange Sie darauf bestehen, Jesus so betrachten, was darauf hinauskommt, dass sie ihn kreuzigen, ja? Denn wenn sie Jesus missachten als Gottes letztes Wort und als den, der wirklich für sie Sühnung gebracht hat, ja? Dann ist das dasselbe, wie wenn, dann tun sie dasselbe, nicht mit den eigenen Händen, aber im Effekt tun sie dasselbe, was ihre Kollegen da in Jerusalem machten vor einigen Jahren, ja? Sie kreuzigen Jesus. Wenn Sie dort gewesen wären, hätten Sie dasselbe getan. Und wenn Sie heute dort wären und Jesus wäre heute da, dann würden Sie dasselbe tun mit Jesus. Sie würden ihn öffentlich prangern. Da ist der Geschändete, ja. Denn Sie neigen dazu, Jesus zu schmälern, zu verlassen, schlecht von Jesus zu denken. Das ist die Gefahr. Und wenn das weitergezogen wird, kommt dieser Schnittpunkt. Das heißt, das Abkommen vom Wege, dieser Abfall, kann dahin kommen. Und er warnt sie mit dieser Möglichkeit. Er weiß, es ist noch nicht so weit. Aber bitte lasst euch zurechtbringen und geht nach vorn, damit ihr nicht zurückgleitet und dort an den Wegesrand kommt, wo ihr dann abkippen könnt. Die zweite Gefahr, Entschuldigung, ja, das sind die Verse 4-6. Wieder zur Sinnesänderung zu erneuern, sie, die sich selbst den Sohn Gottes ans Kreuz schlagen. Sich selbst, das heißt persönlich, das ist eine persönliche Entscheidung. Jeder tut das für sich. Das Heil ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Somit die erste Gefahr, die Unmöglichkeit zur Sinnesänderung zu erneuern, wenn man sich nicht zurechtbringen lässt, wenn man weiter noch so über Jesus denkt. Ist man aber bereit, ist man überhaupt bereit, anders über Jesus zu denken, etwas anderes zu erwägen, dann kann man an solchen Leuten arbeiten und sie zu Buße führen. Die zweite Gefahr ist die eines Fluches. Erste Gefahr, Schwierigkeit, schwer zu Buße zu bringen. Die zweite ist schlimmer, der eigentliche Fluch. Denn ein Boden, der den Regen, der sich öfters darüber ergießt, trinkt und nützliches Pflanzengewächs hervorbringt, für die, deretwegen er auch bearbeitet wird, wird Segen von Gott teilhaftig. Aber der, der Dornen und Disteln trägt, ist verwerflich und dem Fluchen nahe, geht dem Ende, das heißt, geht dem Ende entgegen, nämlich der Verbrennung. Wenn man nicht Buße tut, lauert eine weitere Gefahr dahinter. Der ewige Tod, der Fluch, die endgültige Trennung von Gott. Diese Gefahr zeigt er hier auf und schildert sie mit diesem Beispiel vom Ackerfeld. Ein Ackerboden kann gut sein, und wenn die Voraussetzungen da sind von den Elementen her, wenn der Boden so beschaffen ist, dass er den Segen der Elemente, Sonne und Bewässerung aufnimmt und der richtige Same da ist, dann kann also Frucht entstehen auf diesem Acker. Aber ist er dermaßen getränkt von Unkraut, sodass man auch beim Ackern, beim Beackern nie mehr kriegt als Unkraut, das gibt es, dass man einen Boden so vernachlässigt hat, dass der so besät ist von Unkraut, dass man das nicht mehr los wird. Ja, da muss man einmal das Feuer darüber gehen lassen, ja, damit das mal weg ist. Dadurch aber kann der Boden vielleicht ruiniert werden. Ja. Fluch, Tod durch Feuer. Auch diese Gefahr erwähnt Jesus in Johannes 15, und er brennt. Oder ist es sie? Johannes 15, Vers 6. Wenn jemand nicht seine Bleibe in mir hat, wird er geworfen, wird er weggetan aus wie ein Zweig, wie eine Rebe. Wird er wie ein Zweig weggetan, weggeworfen und wird er weggetan und er vertrocknet oder es vertrocknet und sie sammeln sie. Vorausgesetzt ist, dass mehrere solche sind. Wenn jetzt solche Zweige da sind, solche Reben, sie sammeln oder man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und er brennt. Interessanter Wechsel von Personenzahl. Einmal Plural, einmal ein Einzahl. Der Einzelne ist verantwortlich. Und ganz am Schluss des Verses scheint Jesus darauf aufmerksam zu machen. Passt auf, Jünger, du, das wird dein Los sein. Ja. Wie im Rebgarten. Arabisch 3. Dritter Teilabschnitt. In diesem Abschnitt über die Trägheit. Arabisch 3 Punkt. Hoffnungszeichen. Hoffnungszeichen im Zustand der Leser. Verse 9 und 10. Wir sind aber euch bezüglich, Geliebte, von Besserem überzeugt und dem, das mit dem Heil zu tun hat, wenn wir auch so sprechen. Aber es war nicht umsonst, so zu sprechen, denn wir, die wir bei Jesus sind, brauchen solche Warnungen. Das war eine zweifache Warnung gewesen. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen, und die Arbeit der Liebe, die ihr seinem Namen erwieset. Ihr dientet und dient immer noch den Heiligen. Ein gutes Zeichen, dass sie noch in der Wahrheit standen, im geistlichen Leben. Was ist die Auffassung des Verfassers hier? Klein A Punkt. Was ist die Auffassung des Verfassers? Nun, nach 9. Vers 9, ist er überzeugt, dass sie noch nicht so weit sind, dass sie eventuell nicht umkehrfähig wären. Es besteht noch die Möglichkeit, sie zur Buße zu führen, sodass sie bestimmte Schritte tun können Richtung Reife. Es sind gute Zeichen da, ist der Auffassung, sie sind nicht so weit. Klein B Punkt. Wie begründet er seine Auffassung? Nun mit Vers 10. Einmal, Gott ist nicht ungerecht zu vergessen. Gott ist nicht ungerecht zu vergessen. Das ist die eigentliche Begründung. Aber wir fragen an dieser Stelle, was soll hier nicht vergessen werden? Was soll hier nicht vergessen werden? Nun, das Werk der Briefempfänger und ihre Arbeit der Liebe. Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Arbeit der Liebe. Das heißt nicht, dass wir durch Werke gerecht werden, sondern das heißt, wo Frucht da ist, da ist der entsprechende Baum am Leben. Trägt eine Rebe Trauben, dann weiß man, Weinstock und Reben sind am Leben. Trägt ein Baum Äpfel, dann weiß man, es ist Leben im Baum. Das Werk oder die Arbeit der Liebe, und Liebe ist die Hauptkomponente des geistlichen Lebens, das ist, was Gott wirklich erwartet, seit dem Garten Eden bis heute und bis in alle Zukunft. Liebe ist das erste Gebot und die erste Frucht, die er erwartet. Wenn die da ist und das Werk der Liebe, die Arbeit der Liebe, dann ist es ein Zeichen, dass Leben da war. Denn solche Frucht entsteht durch Leben. Aber wenn die Rebe nicht mehr Frucht trägt, dann ist es ein Zeichen, dass sie abgestorben ist. Und in dem Moment, wo sie nicht mehr Frucht trägt, beziehungsweise abgestorben ist, in dem Moment wird sie entfernt. Denn Jesus sagt, jede Rebe an mir trägt Frucht. Was heißt das? Jede Rebe lebt. Es gibt keine toten Reben an Jesus. Nur lebendige. Aber jede lebendige Rebe trägt Frucht. Wir sehen nicht immer die Frucht mit unseren menschlichen Augen. Aber Jesus weiß das. Und wo Leben ist, da ist Fruchttragen vorhanden. Hört sie aber auf, Frucht zu tragen, ist sie tot. Aber wenn sie tot ist, ist sie entfernt. Mit anderen Worten, in dem Moment und genau in dem Moment, wo jemand absterben würde, würde er entfernt werden aus dem Leibe Jesu Christi, würde er nicht mehr teilhaben an ihm. Es gibt keine toten Glieder, nur lebendige, nur Fruchttragende. Fruchttragen ist ein Zeichen von echtem Leben. Und deshalb kann der Schreiber sagen, es ist Frucht bei euch, die kann ich sehen. Und deshalb muss ich schließen, ihr seid am Leben. Es ist schwach, ich gebe das zu. Ich habe meine Meinung über Kapitel 5 noch nicht geändert. Aber ich stelle fest, man kann mit euch arbeiten. Ja. Man kann euch zur Buße führen. Es ist möglich, euch zur Reife zu führen. Bitte kommt mit, kann er gleichsam sagen. Und er wird weiterschreiben, Kapitel 7, ja. Er fährt fort, herrliche Themen. Und er macht ihnen Mut. Was ist das Werk, von dem er hier spricht? Aller unser Dienst für Gott als eine Einheit. Alles, was wir für Jesus tun, ist ein Werk. Wir sollen Salz und Licht sein für ihn. Unser Leben selbst ist ein Werk. Die Tatsache, dass wir überhaupt uns bewegen, ist ein Werk für Jesus. Das heißt, etwas, eine Frucht, die für Jesus da ist. Alles, was wir tun, als Zeichen unseres Lebens. Was ist Arbeit der Liebe? Nun, die Liebe, die tätig wird. Das Werk könnte das Ganze beinhalten, die Arbeit der Liebe, die Liebe, als die tätig wird, die sich äußert in Liebe zum Nächsten. Paulus betrachtet das so, Liebe zu anderen. Wem dienten die ersten Leser dieses Briefes? Sie dienten denen, den Heiligen, die ihr seinem Namen Dienst erwieset, oder seinem Namen, die Arbeit der Liebe, die ihr seinem Namen erwieset, Entschuldigung. Irgendwo hat der Hebräerschreiber gehört von den Beweggründen dieser Geschwister. Das heißt, wenn sie tätig waren im Werk des Herrn, gesamthaft, und wenn sie speziell tätig waren in der Arbeit der Liebe, dann haben sie dieses für Jesus getan. Sie erwiesen dieses dem Namen des Herrn. Sie taten es für den Herrn. Und das ist ein gutes Zeichen. Ich habe erzählt, dass wir Gemeinschaft haben mit Gläubigen in Kolona. Wir haben einen Kreis gefunden, eine Gemeinde von Gläubigen, mit denen wir uns verbunden fühlen dürfen. Was uns auffällt, was mir aufgefallen ist, ist, sie singen sehr viel und manchmal sind es Lieder, die einfach sind, sehr melodisch sind, und es sind Lieder, die andere Leute sehr schnell verjatzen würden. Ja? Übrigens auch hier werden solche Lieder gesungen. Viele Lieder in den Gesangbüchern sind einfache Evangeliumslieder, sie sind sehr melodisch, haben auch einen schönen Rhythmus, aber wenn man die zu schnell spielt und ein bisschen so mit, ja, dann kann man die schnell verjatzen, ja, verderben. Vor einigen Wochen hatten sie in dieser Gemeinde ein Programm. Ganzer Abend wurde bestritten von zwei Männerquartetts. Das war schön. Aber sie haben gesungen, was man drüben nennt Southern Gospel. Das sind sehr melodische Lieder vom Süden der Vereinigten Staaten, die dort traditionell gesungen werden. Einige von diesen Liedern waren vielleicht nicht die besten, das gebe ich zu, Aber im Ganzen waren es sehr inhaltsreiche Lieder und wertvolle Lieder. Aber was, worauf ich kommen wollte, war dieses. Bevor sie ein Lied sangen, machten sie einige Bemerkungen, und es waren sehr ernste Brüder, die dort sangen. Erst war das eine Quartett da und hat einige Lieder gesungen, vielleicht so 5, 6, und dann kam das nächste dran, und so war der Abend dann. Und sie haben betont, ich denke, sie wussten wohl um die Gefahr dieser Musik, aber sie betonten, wir wollen diese Lieder zur Ehre des Herrn singen. Und sie haben sie bewusst langsam gesungen und mit Ernst. Man bekam nicht den Eindruck, dass sie eine Erfahrung oder ein Erlebnis daraus machen wollten, wie das sehr schnell geschieht. Ja? Ich habe früher selbst im Männerquartett gesungen. Es besteht die Gefahr, dass man dann irgendwie ein Erlebnis daraus macht. Und es wird einfach ein Selbstzweck. Das ist nicht der Sinn der Sache. Man vergisst die Worte. Ja? Man vergisst, wozu das Ganze überhaupt da ist. Nämlich für den Herrn da ist. Und sie betonten, wir wollen dieses Lied zur Ehre des Herrn singen. Das kam immer wieder vor. Wir wollen es singen zur Ehre des Herrn. Und dieses Ziel hat ihre Singweise geprägt. Und irgendwo muss dem Verfasser das zu Ohren gekommen sein. Die Leute haben das gemerkt, wenn sie etwas taten. Das war nicht einfach so, um etwas zu tun, ja, etwas Frommes. Sondern man merkte, das wollen sie zur Ehre von Jesus tun. Ja. Die Arbeit des sie war für die Heiligen, ja, es steht hier geschrieben, ihr dientet den Heiligen und ihr tut es noch. Das heißt, es ist eine gewisse Kontinuität da. Aber in erster Linie war dieser Dienst, auch wenn er an anderen Christen geschah, ein Dienst für den Herrn. Und das war für den Verfasser ein gutes Zeichen, dass hier lebendiges Christsein vorhanden war. Noch einige Schlussbemerkungen. Was heißt Werk und Arbeit zu vergessen? Er sagt, Gott wird es nicht vergessen. Was heißt das Vergessen? Erste Frage, ist Vergessen grundsätzlich ungerecht? Gott ist nicht ungerecht zu vergessen. Heißt es, dass es ungerecht ist zu vergessen? Ihr dürft antworten. Vergisst Gott mal? Ja, genau. Er vergisst bewusst, in dem Sinne, dass er nicht mehr damit zu tun hat, ja. Nur natürlich weiß er davon, ja. Aber in diesem Sinne, dass er das außer Acht lässt, ja. Das kommt nicht mehr als Thema ran, vergessen. Corinne ten Boom hat das so schön geschildert, zu ihrer Zeit, mit der Skizze. Da ist ein Wasser. Und die Sünden sind dort ins Meer geworfen, wo das Wasser am tiefsten ist. Und dann richtet Gott ein Schild auf, Fischen verboten. Ja. Hier bitte nicht suchen. Ja. Die Sünden sind weg, vorbei. Vergessen ist nicht notwendigerweise grundungerecht. Auch wir sollen vergessen. Ich vergesse, was dahinter ist. Ja. Es gibt gewisse Dinge, die müssen und sollen vergessen werden. Was heißt es denn, wenn Gott nicht vergisst? Was geschieht, wenn Gott nicht vergisst? Dann denkt er daran und er wird es belohnen. Er wird es nicht vergessen. Denn wenn er es vergessen würde, wäre er ungerecht, weil er hier versprochen hat, das ins Gedächtnis zu rufen in der Ewigkeit. Das hat Ewigkeitswert. Weshalb wir auch manchmal vor einer Verkündigung oder vor einem Dienst beten, Herr, lass diesen Tag wiedergefunden werden in der Ewigkeit. Fand ich eine gute Formulierung. Ja? Lass sie nicht in Vergessenheit geraten. Lass das nicht im Fleisch gewesen sein. Lass das nicht umsonst gewesen sein. Paulus befürchtet, seine Arbeit könnte an Galatien umsonst gewesen sein. Natürlich weiß er, dass Gott seine Treue belohnen wird, aber die Frucht wird nicht da sein und in diesem Sinne umsonst. Nein, Gott wäre ungerecht, wenn er das vergessen würde, das er selbst versprochen hat, in Erinnerung zu rufen und zu belohnen. Und Parallelstellen, Lukas 6, Vers 38, Lukas 6, Vers 38 und Lukas 19, Verse 16 bis 19, 1. Korinther 4, Vers 5 und Kolosser 3, Verse 23 und 24. So, damit sind wir zum Ende von den ersten 10 Versen gekommen.